Liebe Gemeinde, eine der menschlich anrührendsten und zugleich herausforderndsten Geschichten der Bibel finde ich im ersten Buch Mose, Kapitel 50. Wenn ihr mitlesen möchtet, schlagt bitte auf das erste Buch Mose, Kapitel 50. Ich lese dort die Verse 15 bis 21. Oder ihr switcht auf euren Endgeräten und habt den Text vor euch. Erstes Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ihr Lieben, hier wird erzählt, dass sich ein Mensch, Josef, mit seiner Geschichte versöhnt hat und darin mit Menschen, seinen Brüdern, die ihm übel mitgespielt haben. Wie konnte Josef das schaffen? Diese Frage interessiert mich. Sie interessiert mich im Blick auf mein eigenes Leben und die Bewältigung meiner eigenen Geschichte. Je älter ich werde, desto intensiver beschäftige ich mich mit meiner Geschichte und den Verwicklungen darin. Das ist so, wenn man in die Jahre kommt, wenn man älter wird. Das Privileg der Jugendlichen, der jungen Leute ist, nach vorne zu sehen, voller Optimismus. Aber wenn man älter wird, dann schaut man zurück, öfter zurück. Und dann trifft man sich als Jugendgruppe, die man vor 40 und 50 Jahren war, und dann ist man zusammen und erzählt über die alten Zeiten. So ist das, wenn man älter wird. Wir alle haben ja unsere Geschichte, die uns zu denen gemacht hat, die wir geworden sind. Da haben Umstände eine Rolle gespielt, die wir uns nicht ausgesucht haben. Die Zeit, das Land, das politische System, das gerade geherrscht hat. Menschen haben uns geprägt, in deren Gemeinschaft wir hineingeboren wurden, die Eltern zuerst, auch Geschwister, wenn wir nicht als Einzelkinder aufgewachsen sind, später dann auch Lehrer und viele, viele andere Menschen mehr haben uns geprägt, haben uns zu denen gemacht, die wir geworden sind in unserer Geschichte. Das mag nicht immer so dramatisch gewesen sein wie in Josefs Familie, aber womöglich auch nicht immer unproblematisch. Erlebte Ungleichbehandlung durch Eltern, Rivalität unter Geschwistern, Neid, Missgunst. Das kommt in den besten Familien vor und kann mitunter zu schweren Verwerfungen führen und in schlimmer Schuld enden. Auch die Gemeinde hat uns geprägt, natürlich, das Zusammensein mit unseren Geschwistern im Glauben. In diesem Jahr wird unsere Kirche in Deutschland 150 Jahre alt. Und wir alle haben unsere Geschichte mit ihr. Und sie mit uns. Wir haben diese Geschichte ja auch mitgeprägt, sind in sie verwoben. Diese Geschichte mag bei dem einen schon lang andauern, bei dem anderen bisher kurz sein, aber wir alle haben eine Geschichte mit ihr, sonst säßen wir heute ja nicht zusammen. Und wenn es nur die einer punktuellen Berührung wäre, die heute jemanden hier sein lässt, vielleicht sogar das erste Mal. Das ist ja auch ein Stück Geschichte, ganz klein. Meine Geschichte mit dieser Gemeinde begann vor über 64 Jahren, denn ich habe den Adventismus sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und als heranwachsendes Kind habe ich auch oft darunter gelitten. Es hat mich viel Kraft gekostet, beispielsweise in der Schule. Dort musste ich immer eine Sonderrolle spielen. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte so sein wie alle anderen auch. Ging aber nicht. Das war so aufgrund meiner Sozialisation als Adventist, noch dazu als Adventisten-Predigerkind. Ich wollte einfach so leben können wie alle anderen auch. Ich wollte mich beispielsweise nicht öffentlich erklären müssen, weshalb ich am Sonnabend, damals gab es die 6 Tage Schulwoche, nicht am Unterricht teilnahm oder bei der Klassenfahrt auf die Wurst in der Suppe verzichten soll. Und als ich es mir einmal gewagt hatte, bei einer Klassenfahrt die Wurst zu verspeisen, kam das heraus. Ein Gemeindeglied, das in dem Betrieb, den wir als Klasse besichtigt hatten, auf Montage war, hat mich gesehen und es meinen Eltern zugetragen. Und dann hat mich meine Mutter wieder zur Brust genommen, aber diesmal auf eine etwas andere Weise. Und ich habe als Kind verinnerlicht, du stehst hier unter ständiger Beobachtung. Und die soziale Kontrolle ist immens. Unangepasstes Verhalten ist weder gewünscht noch wird es toleriert. Das habe ich verinnerlicht. Das prägt mich bis heute. Ich begehe in diesem Jahr noch ein anderes Jubiläum, nämlich mein 40. Dienstjubiläum. Ich bin Prediger geworden, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte etwas anderes machen. Aber das, was ich machen wollte, das durfte ich nicht. Im Rückblick denke ich manchmal, dass es keinen anderen Weg für mich gab, obwohl ich es versucht hatte. Es blieb mir verwehrt. Friedensau war nur die zweite Wahl. Ich kann hier, liebe Gemeinde, bekennen, noch nicht fertig damit zu sein, mich mit meiner eigenen Geschichte zu versöhnen. Ich könnte es mir leicht machen und den tief in uns allen liegenden Erinnerungsoptimismus zur Hilfe nehmen. Der Erinnerungsoptimismus ist ein barmherziger Trick der Seele, der uns zu helfen scheint, die Geschichte im Nachhinein schöner zu schreiben, als sie war. Am Ende war alles halb so schlimm und irgendwie haben wir es doch gepackt. Ist manchmal zu hören, wenn man über die guten alten Zeiten redet. Dabei war ja gar nicht alles gut. Aber das kommt nicht zur Sprache. Aber ihr Lieben, das ist doch eher eine Form von Verdrängung als von Bewältigung. Vergangenheitsbewältigung ist für einen gelingenden Versöhnungsprozess aber unumgänglich. Unbearbeitete Vergangenheit kommt an unvermuteter Stelle wieder zum Vorschein, oft mit gravierenden, zerstörenden, auch gesundheitlichen Folgen. Und immer wieder tappt man in dieselben Verhaltensmuster. Wenn Vergangenheit nicht bewältigt wird. Ich möchte mich versöhnen mit meinem Leben, ohne schön zu färben, was nicht gut war. Damit ich nicht hart werde und zynisch, manchmal ertappe ich mich dabei, sondern dankbar leben kann, zugewandt bleibe, offen und empfindsam für das Leben und die Menschen, auch für meine Gemeinde und für meine Kirche. Josef ist das gelungen. Da steht am Ende, er tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen und er sorgte für sie. Wie konnte er das schaffen? Davon erzählt dieser Text. Das interessiert mich auch. Ich habe in diesem Text 5 Einsichten identifiziert, von denen ich meine, dass sie auch uns helfen können, auf dem Weg, uns mit unserem Leben, mit unserer Geschichte, mit den Menschen darin zu versöhnen. Und darin auch mit Gott. Denn als Glaubende nehmen wir ja an, dass unsere Geschichte mit Gott zu tun hat und er eine Rolle in unserer Geschichte spielt, und zwar keine geringe, nicht wahr? Wenn wir in die Geschichte von Josef und seinen Brüdern schauen, fällt als erstes auf, bis zu der hier geschilderten Versöhnung in unserem Predigttext überliefert, ist eine lange Zeit vergangen. Wie viel Zeit musste vergehen? Wenige Kapitel zuvor erfahren wir es. Da steht nämlich in 1. Mose 47, 27 und folgender: So wohnte Israel in Ägypten im Land Goschen und sie wuchsen und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte 17 Jahre in Ägypten. 17 Jahre also liegen zwischen der Hungersnot und dem Wiedersehen der Brüder einerseits und der hier stattfindenden Begegnung andererseits. 17 Jahre lebt die Familie zwar nicht Tür an Tür, aber immerhin in räumlicher Nähe. Die Konfliktparteien haben sich arrangiert. Josef gibt der Familie eine Bleibe, das ist viel nach all dem, was geschehen war, aber hier ist noch nichts geklärt. Die Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Der weiße Elefant, den alle sehen, über den aber niemand zu sprechen wagt, steht permanent im Raum. Wir kennen das vielleicht auch aus unseren Lebenszusammenhängen. Steife Familienfeiern, bemühte Höflichkeit, zur Schau getragene Souveränität, hinter der sich doch nur Unsicherheit verbirgt, Smalltalk bestenfalls oder schlimmstenfalls, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, viel lieber geht man sich aus dem Weg, bestimmte Themen werden ausgeklammert, darüber spricht man nicht. Da sind die leiblichen Geschwister, deren Beziehung wegen eines Erbstreits auseinandergefallen ist. Sie sehen sich nur noch vor Gericht und wenn sie einander auf der Straße begegnen, in der kleinen Stadt, in der sie wohnen, kommen sie über ein Hallo nicht hinaus. Da sind Geschwister eines Glaubens und einer Gemeinde, die sich Woche für Woche im Gemeindesaal versammeln, aber fein säuberlich getrennt in unterschiedlichen Reihen Platz nehmen, weil sie heillos zerstritten sind und in völlig verschiedenen Welten leben. Alte Konflikte schleppen sie mit, neue sind hinzugekommen. Es müssen nur Stichworte fallen und die Fassade fällt um wie ein Potemkinsches Dorf. Von A wie ACK oder neuerdings AfD, über B wie Bibelauslegung und Bibelverständnis, zu C wie Corona-Pandemie und den Umgang damit, bis L wie Liedgut und Lobpreis und so weiter und so fort. Ich war kürzlich in einer Gemeinde zur Predigt, die singt nicht aus Glauben, Hoffen, Singen, mit der Begründung, darin seien Lobpreislieder enthalten, die nicht vom Heiligen Geist kommen würden. Einige Wochen später war ich in einer anderen Gemeinde, die singt nicht aus GHS, weil da zu viel alte Lieder stehen würden und man lieber die ganz neuen Lobpreislieder singe, die im Buch nicht zu finden sind. Das ist die ganze Bandbreite. Oft verbergen sich dahinter ganz andere Probleme als unterschiedliche Standpunkte in Sachfragen. Oft sind es alte Verletzungen um erlittene Demütigungen und angemaßte Macht. Nie aufgearbeitet und immer weitergegeben von Generation zu Generation, viel länger oft als 17 Jahre, manchmal 70 Jahre. Aber dann passiert etwas in dieser Geschichte. Jakob stirbt, er wird beerdigt, die Trauerzeit ist vorüber, die Söhne ahnen, jetzt geht es so nicht weiter. Der alte Vater garantierte allen Beteiligten eine Art Sicherheitsabstand. In seiner Gegenwart wagte niemand die offene Auseinandersetzung, aber jetzt ist Jakob weg, die Brüder rechnen mit dem Schlimmsten. Jetzt könnte sich ja Josef rächen. Wir müssen etwas unternehmen. Noch einmal nehmen sie den Vater in Anspruch. Josef, sagen sie, unser ehrfürchtiger Vater wollte, dass du uns nichts antust. Ob das wirklich Jakobs letzter Wunsch oder ob der Wunsch Vater des Gedankens war, erfahren wir hier nicht. Das steht nicht im Text, auch nicht in der Geschichte. Aber was wir hier zunächst erfahren und als erste Einsicht dieser Geschichte für uns mitnehmen können, ist doch, Versöhnung braucht Zeit. Sie kann nicht übers Knie gebrochen werden, schon gar nicht angeordnet werden. Sie braucht einen Kairos, einen günstigen Zeitpunkt. Diesen Zeitpunkt lässt sich nicht vorgreifen. Aber heute und jetzt kann gefragt werden, wofür ist meine Zeit schon reif? Und deine? Und wofür noch nicht? Was ist mein nächster Schritt auf dem Weg der Vergangenheitsbewältigung und was überfordert mich gerade noch und kann getrost abgewartet werden, weil die Zeit noch nicht reif ist für ein versöhnliches Wort, eine verzeihende Geste, ein klärendes Gespräch? Wir können den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen und müssen es auch nicht. Versöhnung braucht Zeit. Das ist die erste Einsicht, die sich mir hier aus diesem Text erschließt. Eine zweite Einsicht für den Weg der Vergangenheitsbewältigung erschließt sich, wenn wir uns fragen, warum die Brüder auf die Idee kamen, dass sich Josef nun rächen würde. Josef hat sie doch freundlich aufgenommen in Ägypten, ihnen Asyl gegeben, er hat sie ernährt und beschützt. Sie konnten bisher in Frieden leben, weil Josef sie in Frieden gelassen hat. Aus dem Text erfahren wir das nicht. Aber ihr Lieben, wir erfahren es, wenn wir diese Familiengeschichte anschauen. Diese Geschichte ist eine lange Geschichte der Zerwürfnisse und Trennungen. Abraham konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammen wirtschaften. Es gab keinen anderen Weg als den der Trennung. So ist das manchmal. Das Verhältnis von Vater Jakob zu dessen Bruder Esau war aufs Schwerste gestört. Geradezu eine toxische Beziehung. Lüge und Betrug waren die ständigen Verhaltensmuster. In solchen Situationen entwickeln Menschen, Familien, Gruppen, auch Volksgruppen und Gesellschaften eiserne Regeln. Solche eiserne Regel kann zum Beispiel heißen, mit dem rede ich nie wieder. Oder die ist für mich gestorben. Oder wir geben keinen Millimeter nach. Oder das Erbe lassen wir uns nicht streitig machen. Oder wir sind auf ewig geschiedene Leute und so weiter. Auch die sind schuld an unserem Unglück. Familien, Gruppen, Gemeinschaften haben solche Regeln, meistens ungeschriebene, aber tief in der Seele eingeprägte, immer und immer wieder überliefert und an die nächste Generation weitergegeben. In Jakobs Familie hat sein Bruder Esau einmal, ein einziges Mal diese eiserne, ungeschriebene, aber allzeit präsente Regel ausgesprochen. In 1. Mose 27, 41 sagt Esau, Zitat, wenn Vater tot ist, dann bringe ich meinen Bruder um. Wenn die Bestattungsfeier vorüber ist, schlage ich Jakob tot. Weil sie die Gruppenregel verinnerlicht haben, wissen Josefs Brüder, was sie nun erwartet und tun müssen. Die Ehrfurcht vor dem Vater als höchstem Wert einer patriarchalen Gesellschaft hat bisher das Schlimmste verhindert. Aber jetzt, da dieser Grund wegfällt, wird sich diese eiserne Tradition bahnbrechen. So wird es gemacht. Immer schon ist es so gemacht worden und immer wieder wird es so gemacht werden. Josef wird das nicht anders machen. Jetzt kommt Josefs Rache. Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern kann es geben, weil Josef sich dieser Tradition nicht unterwirft. Versöhnung wird möglich, weil einer anfängt, mit tradierten, aber unheilvollen Regeln aufzuhören. Mit denen kann man nicht reden, die haben nicht Gutes im Sinn, die sind vom Glauben abgefallen. Kennt ihr solche vererbten Regeln mit geradezu normativer Kraft? Josef fängt an, damit aufzuhören. Das erfordert Mut. Es erfordert Mut, aus Konventionen auszubrechen, etwas neu zu denken und anders zu machen, als es bisher gemacht worden ist. Damals brauchte es noch viel mehr Mut als heute, weil damals das Alte, das Tradierte, das Überkommene einen viel höheren Wert hatte als das Neue. Das ist heute anders. Heute ist das Neue gut und das Alte naja. Damals war das Alte gut und das Neue naja. Das ist die zweite Einsicht dieser Versöhnungsgeschichte, dieser Bewältigungsgeschichte, aus der heraus ich mich frage, welche eiserne Regel lähmt mich eigentlich? Welche Tradition wartet darauf, überwunden zu werden? Und wie ist das bei dir und bei uns als Kirche? Welche unheilvolle Tradition lähmt uns und bedarf der Überwindung? Ist es diese Tradition, besser zu sein als andere? Die richtige, jedenfalls weitergehende Erkenntnis zu haben, die letzte Gemeinde zu sein, Gottes Elite? Als ich in die Wahrheit kam, sagte meine als Jugendliche mit ihren Eltern von der evangelischen Kirche in die Adventistenkirche übergetretene Mutter öfter. Als ich in die Wahrheit kam. So begrüßten sich frühe Adventisten. Sie sagten, Bruder, Schwester, wie lange bist du in der Wahrheit? Das war stehende Redewendung. Was ist für ein Bild? Das Bild ist, hier, wo ich jetzt bin, ist die Wahrheit und darum kann sie anderswo nicht sein. Also ich bin in die Wahrheit hineingekommen. Als ich in die Wahrheit kam. Welch eine unheilvolle Tradition, die uns geprägt hat und bis heute prägt, auch wenn wir das heutzutage mit diesen Worten nicht mehr sagen. Welche unheilvolle Tradition wartet darauf, überwunden zu werden? Das ist die zweite Frage, die sich mir hier aus diesem Textzusammenhang stellt. Die dritte Einsicht, ihr Lieben, ist schmerzhaft. Wenn wir die Geschichte aufmerksam lesen, ist zu spüren, jetzt kommt alles auf den Tisch, jetzt wird nichts beschönigt, nichts relativiert. Hier übernehmen Menschen Verantwortung für das, was war. Wir sind, sagen Josefs Brüder, Missetäter. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft. Wir haben dich um dein hoffnungsvolles Leben betrogen. Wir haben dich in Todesgefahr gebracht. Was ist das? Das ist nicht weniger als ein Schuldbekenntnis. Ein Schuldbekenntnis erfordert große Anstrengungen, weil es von der eigenen Unzulänglichkeit spricht. Wer spricht schon gern über sein Versagen? Du? Ich nicht. Lest genau. Sie sagen nicht, Josef, wir haben es nicht so gemeint. Doch, wir haben es so gemeint. Sie entschuldigen sich auch nicht selbst. Sie sagen, ja, es war irgendwie keine Absicht. Die Sache ist uns aus dem Ruder gelaufen. Doch, es war volle Absicht. Sie rechtfertigen sich nicht. Du, Josef, bist nicht unschuldig. Denk dran, wie arrogant du dich uns gegenüber verhalten hast. Nein, sie sagen nicht, du trägst Mitschuld an unserem Verhalten. Sie sagen, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Punkt. Das ist ein Schuldbekenntnis. Hier wird reiner Tisch gemacht und zwar tiefgründig. Das geht nur, wenn eingestanden wird, was tatsächlich geschehen ist. Die Täter lassen alle Rechtfertigungen und Entschuldigungen los, die ihnen ihr Gewissen sowieso nicht geglaubt hat. Und Josef hört zum ersten Mal aus dem Mund seiner Brüder, dass sie ihm schwerstes Unrecht angetan haben. Da erst kann sich das Versteinerte seiner Seele in Tränen verflüssigen. Und ausgeschwemmt werden, Josef, so steht's im Text, weint. Versöhnung wird möglich, weil Schuld ohne Wenn und Aber beim Namen genannt wird und klar ist, dass es Täter und Opfer gibt und dass zwischen beiden zu unterscheiden ist. Diese Einsicht lässt mich fragen, welche Schuld muss ich eingestehen? Wen muss ich um Verzeihung bitten? Wem habe ich Unrecht getan? Und auch das muss bedacht werden. Schuld ist nicht immer individuell, sondern auch kollektiv oder strukturell. Mitunter werden auch Gruppen an anderen schuldig, Christen an Nichtchristen, Adventisten an Katholiken oder anderen Christen, Deutsche an Juden, Weiße an Schwarzen. Was hindert daran, Schuld zu bekennen? Ist es die Angst vor dem Gesichtsverlust, die Unfähigkeit zuzugeben, doch nicht so unantastbar und überlegen zu sein, wie es dem eigenen Selbstbild entspricht, oder ein immer noch vorhandenes Dominanzempfinden? Welche Schuld müssten wir als Kirche endlich eingestehen? Und ich sage das nicht leichtfertig, ich bin ein Teil dieser Gemeinschaft. Wie sehe, liebe Gemeinde, ein Schuldbekenntnis der Adventistischen Kirche im Jubiläumsjahr 2026 aus? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Mich beschäftigt das. In all dem Jubel und dieser Euphorie im Slogan von Mut für morgen, denke ich mir manchmal, wo ist der Mut, sich zur Vergangenheit zu bekennen? Oder sind wir mit dem Slogan Mut für morgen schon wieder dabei, über Vergangenes hinwegzugehen? Aber wie könnten wir in die Zukunft kommen, ohne zu verstehen und aufzuarbeiten, was war? Das eine braucht das andere. Mut für morgen impliziert, sich mit der eigenen Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen, auch mit den Schattenseiten. Illusionen helfen nicht. Illusionen sind Seifenblasen, die schneller zerplatzen, als es uns lieb sein mag. Etwas Viertes erschließt sich in dieser Geschichte der Vergangenheitsbewältigung. Josef steuert etwas Entscheidendes zum Gelingen bei, er triumphiert nicht. Am Anfang der Geschichte in seinen jungen Jahren war Josef ein Träumer, er hatte Visionen und aus diesen Visionen entwickelte er ein Sendungsbewusstsein und verkündete seine elitär anmutende Botschaft gerade heraus. 11 Sterne, die Sonne, der Mond verneigten sich vor ihm in einer seiner Visionen. Und in einer anderen 11 Gaben neigten sich um seine aufgerichtet. Jetzt verneigen sich die Brüder wirklich vor ihm. Sie werfen sich zu seinen Füßen. Sie verehren den mächtigen Bruder. Sie machen sich klein vor ihm. Jetzt könnte er sich und sie erinnern, wie recht er mit seiner Vision doch hatte und sich in dieser Überlegenheit sonnen. Ach, wie tut es gut, wenn endlich öffentlich wird, dass man schon immer recht hatte. Aber Josef triumphiert hier nicht. Er will nicht haben, wovon er einst geträumt hat. Er ist erwachsen geworden, reif. Er hat verstanden, dass er ein Mensch ist und nicht Gott, vor dem allein man sich verneigt. Das ist eine Art der Demut, die Versöhnung ermöglicht. Ich bin ein Mensch unter Gott. Josef hat das auf die harte Tour lernen müssen, in der Tiefe der Zisterne, in der Tiefe des Verlieses. Als Opfer einer Intrige, auf der Höhe der Macht, hat er es bewähren müssen. Ich bin ein Mensch, wie jeder andere Mensch auch, bedürftig, schwach, verletzlich, oft viel kleiner als andere denken, wenn sie aufschauen zu mir. Es gibt kein Oben und Unten zwischen Menschen, nicht wirklich. Wir leben alle auf einem Grund. Das hat ihn verändert, reif, erwachsen gemacht. Das trägt zur Heilung dieser Beziehung bei. Versöhnung wird möglich, weil es hier keine Sieger und keine Besiegten gibt. Hier begegnen sich Menschen auf Augenhöhe. Lass du dich fragen, von welchem Motiv lässt du dich in deinen Beziehungen leiten? Und ich? Will ich Recht haben? Suche ich Größe, indem die andere Seite klein gemacht wird? Treiben mich Rachegelüste, die sich auch im moralischen oder religiösen Gewand gern verkleiden? Will ich mehr sein als andere? Wollen wir mehr sein als andere? Wollen wir Triumph? Dann überheben wir uns. Ihr Lieben, ich muss bei diesen Fragen länger stehen bleiben, auch bei mir selbst, mich ehrlich machen, meine Motive hinterfragen, auch wenn das schmerzhaft ist. Das ist deswegen so schmerzhaft, weil es so furchtbar schwer fällt, uns auf die eigenen Schliche zu kommen. Wir betrügen uns lieber selbst, als der Wahrheit ins Auge zu blicken. Und noch eine Einsicht, eine fünfte schenkt uns diese Geschichte, eine wichtige. Josef sagt: Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte, es gut mit mir zu machen. Im Rückblick kann sich Josef mit seiner Geschichte, in der ihm übel mitgespielt wurde, versöhnen. Warum kann er das? Wie gelingt mir das, mich mit meiner eigenen Geschichte zu versöhnen, um versöhnlicher zu werden mit mir selbst und mit anderen? Oft habe ich gehadert mit dem Predigerberuf meines Vaters, mit meiner kirchlichen Sozialisation, mit den Erfahrungen, die ich als Adventistenkind gemacht habe, in der Schule ebenso wie in der Gemeinde. Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist, wurde mir in der Schule eingebläut. Und in der Gemeinde habe ich eine andere Wahrheit als allmächtig kennengelernt, aber ebenso dogmatisch und unhinterfragbar wie die andere. Wie viel Doppelmoral, wie viel Heuchelei ist mir begegnet und wie viel Rechthaberei, wie viel Härte und Lieblosigkeit unter Geschwistern, besonders den Schwachen gegenüber, die eine Not hatten. Fragen wir solche, wenn sie überhaupt noch leben oder bei uns sind, die vor der Hochzeit schwanger waren. Oder solche, für die Scheidung das kleinere von allen Übeln war. Oder diejenigen, die wieder heiraten wollten. Fragen wir die, die ihren Mund aufgemacht haben, wenn gegen andere Christen polemisiert wurde. Die einen geistbewegten Glauben praktizieren wollten. Oder diejenigen, die sich für Minderheiten eingesetzt haben. Wie ist es denen ergangen? Viele meiner Generation sind gegangen. Ich war kürzlich zur Predigt in einer Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Und im Bibelgespräch saßen wir in einer Gruppe zusammen und eine ältere Schwester, die ich auch noch kenne, die stieß mich so ein bisschen von der Seite an und sagte: Michael, wo sind die alle hin? Und sie meinte, meine Generation. Meine Generation war keiner da. Und ich habe ihr gesagt, ich weiß nicht, wo die alle hingegangen sind. Ich weiß nur, dass sie hier nicht mehr sind. Mit einigen von denen stehe ich noch in Kontakt. Irgendwann hätten sie die Enge nicht mehr ausgehalten, sagen sie heute. Ihr Lieben, ich weiß, dass es auch manche gibt, die nicht mehr bei uns sind, weil die Kirche ihnen zu weit geworden sind. Ich will das ausdrücklich sagen. Ich kann die Erstgenannten besser verstehen. Ich bin geblieben, habe den Ausstieg nicht vollzogen, bin sogar Prediger geworden. Und als ich es noch einmal versucht hatte, etwas anderes zu machen, blieb mir der Weg wieder verwehrt. Ich habe mich entfremdet von mir selbst, von anderen, bleiben oder gehen, aufhören oder weitermachen. Bis zu einer schweren Depression habe ich gerungen. Sie können nur gesund werden, sagte mein Psychotherapeut nach 10 Wochen Therapie auf dem Weißen Hirsch in Dresden. Zitat: Wenn Sie die Kirche wechseln oder den Beruf. Wie in einem schwarzen Loch fühlte ich mich Josef gleich. Und überließ mich dem lieben Gott, weil ich sonst gar nichts hatte. Der antwortete mir in einem Traum. Was er mir geantwortet hat, habe ich in mein Tagebuch, das ich damals geschrieben habe, eingetragen. Dass ich es nicht vergesse, wir vergessen so furchtbar schnell. Und ihr Lieben, nur auf diesen einen Satz hin habe ich mich wieder aufgemacht, wie Petrus nach einer erfolglosen Nacht gesagt hat: Jesus, auf dein Wort hin fahre ich raus. Nur auf dein Wort hin. Ich hatte nichts, nichts anderes als dieses eine Wort. Heute stehe ich hier, halte diese Predigt, aber ich bin noch nicht zu Ende mit meiner Bewältigungsgeschichte. Wie gelingt es Josef, aus der Versöhnung mit seiner eigenen Geschichte zur Versöhnung mit seinen Brüdern zu gelangen? Ihr Lieben, indem er seine Geschichte in das Licht Gottes hält und lernt, sie aus dieser Perspektive zu deuten. Er sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Was hier an Missverständnissen lauert, muss ausgesprochen werden, damit Versöhnung gelingt. Denn dass es am Ende gut geworden ist, bedeutet nicht, dass das Böse dann doch nicht böse zu nennen ist. Ein gutes Ende relativiert das Böse in der Geschichte nicht. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, heißt nicht, dass alle Dinge gut waren oder sind. Es heißt nur oder vielmehr, dass Gott größer ist als die Dinge. Josef tappt also nicht in die Falle des Erinnerungsoptimismus und des Geschichtsrevisionismus. War nicht schön, aber alles halb so schlimm. Wir haben es gepackt. Ich habe es gepackt. Nein, ihr gedachtet es böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Das, was Josef hier sagt, kann er nur hier sagen. Das, was Josef jetzt sagt, kann er nur jetzt sagen im Rückblick als sein persönliches Bekenntnis. Er hätte es nicht sagen können, als die Sklavenhändler ihn verschleppten, als er ins Gefängnis geworfen wurde. Er kann es jetzt sagen im deutenden Rückblick auf sein Leben. In seinem Leben erkennt er Gottes Handeln. Er ist als Sklave in Ägypten gelandet, weil Gott ihn dort gebraucht hat. Nur dort konnte er tun, was nötig war. Ein ganzes Land hat er in Zeiten der Not geführt und bewahrt. Seine eigene Familie fand Hilfe in Not, weil er vor langer Zeit den Weg durch die Tiefe antrat. Das Volk Gottes überlebte, weil ein junger Hebräer in ägyptischem Dienst tat, was Gott ihm zugemutet hatte. Das alles steht ihm jetzt vor Augen. Er kann nur staunen. So ist Gott, so groß ist Gott. So etwas kriegt nur er hin, solche Wege fallen nur ihm ein. Was ist das für ein Gott? Und wenn ich über mein Leben nachdenke, kann ich auch staunen, wie Gott es geführt hat und es zum Segen werden ließ für andere, was ich nicht wüsste, wenn sie es mir nicht hier und da gesagt hätten. Ganz anders als gedacht und gewollt, aber auf seine Art doch auch unvergleichlich. Und als ich von der Depression genesen war und weder Beruf noch Kirche gewechselt hatte, suchte und fand er für mich Stück für Stück und nicht mit einem Schlag, so nach und nach, ein berufliches Profil, das mich zufriedener gemacht hat, immerhin. Ich bin dankbar dafür, aber vieles ist noch immer unklar. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Und du? Und du? Wofür bist du schon bereit, wenn du dein Leben im Licht der Gnade Gottes betrachtest? Und was bleibt noch dunkel oder unklar und will noch entdeckt werden? Dann gib dir Zeit und gib Gott Zeit. Aber hör nicht auf, dein Leben in sein Licht zu halten. Dann wird vielleicht etwas klarer. Er ist der Gott, der seinen Leuten manches zumutet und genau darin die große Umkehrung in Gang setzt. Im Rückblick sagt Josef, ihr wolltet es böse machen, ja, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan, ja, aber Gott auch. Ihr hattet die Macht über mich nur bedingt, Gott allein ist mächtig. Gott hat es so gewendet, dass es gut werden musste. Diese Erfahrung mag Josef zu öffnen. Was für ein Gott, was für eine Führung, was für ein Reichtum an Güte. Und da soll ich meinen Brüdern diese Güte verweigern? Fünf Einsichten vermittelt uns diese wundervolle Bewältigungsgeschichte. Erstens, Versöhnung braucht Zeit. Nimm sie dir und lass sie für dich wirken. Zweitens, unheilvolle Traditionen können überwunden werden. Lass dich nicht länger von ihnen bestimmen. Drittens, Schuld braucht Aussprache, um davon frei zu werden. Gib ihr eine Form. Viertens, niemand triumphiert und keiner wird klein gemacht. Ihr Lieben, es geht nicht ums Recht haben. Es geht um Wahrhaftigkeit. Und fünftens, Gott hat Gutes im Sinn und knüpft seine Fäden. Hör nicht auf, dein Leben in seinem Licht anzuschauen. Jedes für sich genommen ist ein Wunder, alles zusammengenommen bewirkt das Wunder der Vergangenheitsbewältigung. Dieses Wunder fällt uns, wie diese Geschichte und unsere eigene Geschichte zeigt, nicht in den Schoß. Aber wo wir Versöhnung in diesem Sinn einen Raum eröffnen, in uns selbst, unter uns und zwischen uns, halten wir uns offen für Gottes Wirken in unserer Geschichte. Zu diesem Glauben helfe, in diesem Glauben bewahre uns Gott. Amen.